Mit Donald Trump hat das Freund-Feind-Denken eine neue Erkenntnisstufe erklommen. Man weiß oft nicht mehr, wer Feind oder wer Freund ist. Liegt wohl in der Absicht des US-Präsidenten. Gerade ist er wieder feindselig gestimmt gegenüber dem Kontinent, der sich bis vor kurzem noch als engster Verbündeter fühlen durfte. Verweigern von militärischem Beistand und drohen mit der Zollkeule. Das kann kein Freund sein. Unter Zugzwang, wie behauptet sich Europa gegen Trump? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns, meine Gäste. Kathrin Klüver-Eschbrock ist bei uns, deutsch-amerikanische Politikwissenschaftlerin, und tätig sind Sie bei der Bertelsmann Stiftung. Rosalia Romanetz lebt in Berlin, leitet hier in Berlin die deutsche Politik, die Abteilung Deutsche Politik der Deutschen Welle. Sie stammt aus Polen. Pascal Thibault ist Deutschland-Korrespondent von Radio France Internationale. Und Daniel Brössler, leitender Redakteur im Berliner Parlamentsbüro der Süddeutschen Zeitung. Herr Brössler, der Kanzler hat offen Kritik geübt an der Iran-Politik von Donald Trump und damit eine Reaktion provoziert. War das notwendig ehrlich oder außenpolitisch unnötig riskant?
Es war auf gar keinen Fall notwendig. Der Kanzler hat ja in einer Schule gesprochen. Er hat sich mit Gymnasiasten unterhalten. Ich finde es eigentlich ganz sympathisch, dass er diese Gymnasiasten ernst genommen hat und mit ihnen weltpolitische Probleme diskutiert hat. Dass er dann aber sozusagen den amerikanischen Präsidenten bei seiner Ehre packt, davon spricht, dass da eine große Nation gedemütigt worden sei. Das war sicher nicht nötig und ich vermute, es war auch nicht geplant. Dahinter steckt also keine Strategie und insofern ist das etwas, was besser nicht passiert wäre.
Also ist ihm sozusagen rausgerutscht?
Es ist ihm rausgerutscht. Ich glaube, er hat in diesem Augenblick nicht an die Folgen gedacht. Er hat nur das Publikum gesehen, also die Schüler vor sich, aber er hat nicht die internationalen Folgen gesehen.
Tja, Frau Krüger-Eschbrock, der US-Präsident, der droht jetzt also wieder höhere Zölle an. Tatsächlich sollen ja auch Soldaten aus Deutschland abgezogen werden. Wie viel davon ist eigentlich eine Reaktion auf diese Worte von Friedrich Merz?
Na gut, ich glaube, man muss es in Summe sehen. Er hat ja vorher auch noch mit dem russischen Staatschef telefoniert. Also welche Einflussschneise dann dafür gesorgt hat, dass er tatsächlich diesen Schritt gegangen ist, das lassen wir vielleicht mal dahingestellt. Es hilft nicht, da bin ich ganz bei Daniel Brössler, dass Aussagen eines deutschen Staatschefs in diesem Kontext so losgelöst kommen und keine strategische Planung darum existiert. Denn wir wissen ja, wenn der Mann im Weißen Haus eines ist, dann ist es rachsüchtig. Und das Schlimmste, und das hätten wir spätestens schon in der ersten Amtszeit Trump lernen müssen, wenn er vorgeführt wird, das ist für ihn das Allerschlimmste, wenn er quasi in seiner Ehre verletzt wird. Auch das wissen wir spätestens seit einem langen Interview mit der New York Times, wo er gesagt hat, naja, für mich zählt eigentlich nur mein Ansinn, meiner Moral, meiner Einschätzung. Und tatsächlich, wenn er dann persönlich angegangen wird, so wie er das interpretiert hat, dann war das vermutlich das letzte Zünglein an der Waage, das mit der Idee des Truppenabzugs und der Verlagerung gespielt worden ist. Das hat schon länger klar sein müssen und tatsächlich haben wir uns dann auf dem falschen kalten Fuß erwischen lassen, weil wir das hätten sogar schon vor der Präsidentschaftswahl einmal durchspielen können.
Herr Thibault, aus französischer Sicht, ist das ein bilateraler Konflikt zwischen Trump und Merz oder ist das aus Ihrer Sicht ein Angriff auf Europa insgesamt, den der US-Präsident da vollführt? Wie schaut denn Paris auf diese Sätze des Kanzlers?
Nee, ich glaube schon, dass es natürlich kein reines bilaterales Problem sein, selbst wenn es um Truppen geht, die in Deutschland stationiert sind, selbst bei den Zolltarifen, wenn die deutsche Automobilindustrie zuerst betroffen ist. Aber es geht natürlich beim Thema Truppen, auch beim Thema Tomahawks, bei diesen Missiles, auch darum, welche Möglichkeiten Europa hat oder nicht, sich autonom oder zumindest mehr autonom hat, militärisch von den USA etwas abhängiger zu machen. Und das ist auch ein Thema, was Macron sehr lange angesprochen hat.
Das werden wir auch gleich vertiefen. Frau Roman, jetzt in Polen schaut man ja sehr genau auf die amerikanische Präsenz in Europa. Man sieht sich ja als Schutzbefohlener oder die USA als eigene Schutzmacht. Wie alarmierend ist diese Entwicklung denn für Warschau, diese Androhung? Und wie blickt man da auf die Worte des Bundeskanzlers?
Also man blickt auf jeden Fall mit Sorge auf die Worte, vor allem von Donald Trump. den diese Allianz oder diese große Partnerschaft, die Polen, an die Polen immer geglaubt hat, wackelt gerade. Auch in polnischen Augen. Das ist ein Aufwachen. Also wenn Polen sich auf jemanden verlassen konnte oder davon überzeugt war, im Zweifelsfall sich auf jemanden zu verlassen, dann waren das die USA. Und aktuell auch Donald Tusk hat jetzt auch mehrere Interviews, Aussagen getätigt. Da hat er sich sehr deutlich, also bemerkenswert deutlich geäußert und angezweifelt, was Beistandsversprechen seitens der NATO, vor allem der USA, bedeuten würde im Ernstfall. Und natürlich fragt man sich auch ganz ernst und mit Sorge, wohin kommen die 5000 Soldaten hin? Also kommen sie zurück, werden sie nach Asien oder woanders geschickt? Und man hofft, dass das eben an die Ostflanke kommen, im Idealfall nach Polen. Polen ist heute ein Frontland, so sieht man sich. Natürlich ist es auch so, was früher halt Deutschland war. Und das hat ja Folgen.
Das heißt, dann wäre ja Polen so etwas wie Nutznießer auch dieser Aktion, wenn dadurch die amerikanische Präsenz an der Ostflanke gestärkt wird.
Ich glaube, ganz Europa wäre Nutznießer. Ja, ja. Denn die Ostflanke, also eine Brigade mehr an der Ostflanke, ist schon sehr, sehr viel. Wir sehen aber auch, wie schwer das ist, auch jetzt in Litauen eine Brigade da aufzubauen.
Also wir haben ja insgesamt 20 US-Militärbasen in Deutschland, zurzeit etwa noch 39.000 Soldaten. Mehr als 5.000 sollen abgezogen werden. Noch problematischer sehen ja manche, dass diese Tomahawk-großen Missiles, also diese Lenkwaffen, die unter dem Radar fliegen können, als Abschreckung gegen Russland, die Iskander-Raketen in Kaliningrad, jetzt nicht stationiert werden sollen. Jetzt hat der Bundeskanzler ja gesagt, Herr Brössler, das sei ja nicht neu, was Trump sagte, wir ziehen jetzt Soldaten ab. Will er sich da selbst aus der Schusslinie nehmen?
Das ist natürlich richtig, dass das nicht neu ist, weil Donald Trump ja schon während seiner ersten Präsidentschaft Pläne vorangetrieben hat, Soldaten aus Deutschland abzuziehen. Das ist dann nicht verwirklicht worden und dann ist Joe Biden gewählt worden. Dazu ist es nicht gekommen. Es war eigentlich schon erwartet worden, dass das Abzugsthema wieder hochkocht, obwohl schon beim ersten Besuch des Bundeskanzlers bei Donald Trump im Oval Office Donald Trump gesagt hat, nee, die können bleiben und als Wirtschaftsfaktor sind die auch ganz wichtig für euch. Man hat schon damit gerechnet, dass was passiert. Man wusste auch, was die Tomahawks angeht, nicht, ob dieser Deal, den noch der frühere Bundeskanzler Scholz mit Biden geschlossen hatte, ob der halten würde. In Wahrheit ahnte man, dass es wahrscheinlich dabei nicht bleibt. Aber tatsächlich glaube ich auch, dass das die von den beiden schlechten Nachrichten die noch schlechtere ist. Weil es gab ja einen Grund, dass sich die vorherige Bundesregierung eben um die Stationierung der Tomahawk, die zeitweise Stationierung der Tomahawk, bemüht hat. Weil es da eben eine Sicherheitslücke gibt in Deutschland. Weil nun mal Deutschland primär von Kaliningrad aus mit Iskander-Raketen bedroht wird und es dagegen kein Mittel gab. Das war also ein Mittel, um zu überbrücken die Zeit, bis man europäischerseits in der Lage ist, selbst für so einen Schutz zu sorgen. Man kann das jetzt nicht so schnell überbrücken. Das heißt, wenn die nicht kommen, wird diese Schutzlücke bleiben. Und das halte ich für mittelfristig gravierender noch als den Abzug der 5000 Soldaten, wenn es bei 5000 bleibt, was wir ja nicht wissen.
Ich würde ja, Frau Roman, jetzt genau das bestätigen, was Tusk befürchtet, diesen Zerfall der NATO, hat er, glaube ich, auch gesagt.
Ja, hat er sehr deutlich gesagt.
Diese Lücke jetzt entsteht, weil weiß man, die gefüllt werden kann. Und Russland kann ja testen, wie weit es angeht. Da gibt es einige Ansatzpunkte. Narva in Estland, Suwalki, Gap.
Tusk hat sogar wörtlich jetzt auch gesagt, es gehe nicht, also aus der polnischen Perspektive gehe es nicht um Jahre, sondern um Monate, wo dieser Testfall eintreten könnte. Also diese Stimmung ist dort in Warschau sehr, sehr, sehr nervös gerade. Also das halt Polen für möglich, dass es halt schneller als später stattfindet. Und dann sitzen wir ziemlich blank.
Es klafft auch eine Wissenslücke. Also die Striker-Brigade, um die es geht, die aus Wilsergrafenwöhr abgezogen werden soll, das ist die Brigade, die sich hauptsächlich damit auseinandergesetzt hat, zu lernen von den Ukrainern, wie Drohnenabwehr geht, wie moderne Gefechtsführung funktioniert. Das ist der Übertragsriemen der Amerikaner für tatsächlich das erweiterte NATO-Wissen in dieser Integration. Und sie kam 2006, diese Brigade kam aus Washington State, also von der Westküste. Wenn das jetzt tatsächlich Teil eines lange angelegten Planes gewesen wäre, so wie wir das aus der Clinton-Zeit kennen, als die Militär-Community, aus der ich stamme, tatsächlich eben auch auf dem Zettel stand. Da wurde sehr viel gearbeitet, sehr offen gearbeitet, auch sehr offen mit den Landeschefs in Deutschland gearbeitet, sehr offen tatsächlich mit den Plänemachern der NATO gearbeitet. Es wurde nichts quasi aus dem Kalten beschlossen. Dass das jetzt eine Art Rachefeldzug sein soll, das sieht man allein auch an den Reaktionen im Übrigen im amerikanischen Kongress, wo seniorige Senatoren entgeistert waren, weil ihnen diese Pläne nicht vorgelegt worden sind, weil sie nicht abgestimmt worden sind, weil sie eigentlich nicht einer Pentagon-Strategie entstammen, die sich hätte jetzt schon abzeichnen müssen.
Kongress hat ja da auch ein Mitspracherecht, glaube ich.
Absolut.
Doch eine 46.000 US-Soldaten in Europa, diese Zahl darf nicht länger als 3 oder 4 Monate unterschritten werden. Also es gibt da klare Vorgaben.
Genau, und der Punkt ist der, also dass es sich jetzt doch eben um so ein Rachemanöver handelt, aber mit schwerwiegenden, also ich bin auch dabei, dass die Tomahawk-Entscheidung sehr viel schwerer wiegen würde, aber es würde auch eine Wissenslücke klaffen. Und dass es eine Wirtschaftslücke für den Standort Wilsegrafenwöhr bedeutet, das ist bei 6.500 Einwohnern für Wilseck, das ist ganz klar. Punkt ist aber, wir haben uns auf dieses strategische Nichterkennen eingelassen. Ich hätte mir gewünscht und hatte das auch damals, als Olaf Scholz im Kanzleramt noch saß, empfohlen dem Kanzleramt, dass sie Donald Tusk zum Fürsprecher für die amerikanische Truppenpräsenz in Europa machen. Derweil aber mit den Landeschefs Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen Kontingenzpläne schaffen dafür, was es bedeutet, wenn es diese Verschiebungen gibt. Denn tatsächlich hängt immer ein riesengroßer, auch für uns eben Wirtschaftsfaktor an der übergeordneten Dimension, aber eben tatsächlich auch ein Wissensfaktor im Sinne von Geheimdienstplanung und strukturellen Kerninformationen für die Beweglichkeit der NATO.
Das Problem, das ich sehe, ist eben der Unterschied zur ersten Präsidentschaft Trump. Damals war es so, da hat er auch gesagt, müssen Truppen abgezogen werden. Dann hat man sich das im Pentagon angesehen, hat ihm versucht zu erklären, Herr Präsident, so einfach ist es nicht. Wir haben auch Interessen in Europa und es ist auch gar nicht so einfach, mal schnell ein paar Soldaten abzuziehen. Das hat sich dann hingezogen bis zur Wahl und dann ist es eben zu dem Abzug nicht gekommen. Ich glaube, die Lage ist jetzt eine andere. Wenn der amerikanische Präsident sagt, da sollen Truppen abgezogen werden, dann gibt es nicht viele, die ihm da widersprechen.
Vor allem, und
dann,
wenn ein Greenhorn im Pentagon
wenn dann auch noch, wenn dann noch ein Greenhorn im Pentagon sitzt. Deshalb müssen wir uns einfach darauf einstellen, dass er davon nicht abgebracht wird. Ich habe gehört, dass Ministerpräsident Söder gesagt hat, ja, da müsse man noch mal reden und versuchen, die Amerikaner zu überzeugen. Da bin ich relativ pessimistisch.
Die Franzosen haben ja einen ganz eigenen Blick auf das westliche Verteidigungsbündnis. Das hat tiefgehende und lang zurückreichende historische Ursachen bis General de Gaulle. Der Nachfolger von de Gaulle, also Emmanuel Macron, hat ja gestern in Erdogan auch gesagt, Europa braucht mehr Unabhängigkeit in der Verteidigung. Das wird ja aber, das ist ja eigentlich fast Konsens, jedenfalls bei den öffentlichen Bekenntnissen. Kommt Europa hier tatsächlich gut voran?
Also es gibt natürlich schon, es gibt schon Fortschritte. Ich meine, es gibt diese Kapazitäten, diese Gelder, die die EU, geschaufelt hat sozusagen, damit auch Waffen in Europa gekauft werden. Es gibt auch Manöver im Rahmen der NATO, die mehr als früher von den Europäern selber organisiert werden. Frankreich hat vor kurzem das größte Manöver, glaube ich, seit ever sozusagen organisiert. Es gibt auch Bestrebungen, auch das ist sehr mühsam, wie man das zwischen Deutschland und Frankreich sieht, gemeinsame Rüstungsprojekte zu organisieren. Das ist da ein bisschen da, wo die Appelle von Macron grenzen, wo er sich für mehr europäische Souveränität einsetzt, auch in Sachen Verteidigung, nicht nur, und wo er nicht fähig ist, ein Unternehmen wie Dassault dafür zu überzeugen, dass es ganz vernünftig wäre, vielleicht mit den Deutschen und den Spaniern, logischerweise mit anderen zusammen zu arbeiten.
Es geht um das Kampfflugzeug FCAS.
Genau.
Ja, das heißt aber, da ist es gibt ja jetzt ganz unterschiedliche Positionen innerhalb der Europäischen Gemeinschaft, der Europäischen Union, die sich ja auch als letztendlich gezwungenermaßen als Verteidigungsbündnis sehen muss. Polen, das sehr stark auf einen Schulterschluss mit den USA Wert legt. Frankreich sagt, sind sowieso nicht verlässlich und waren schon immer der Meinung, wir müssen da mehr Souveränität reinbringen. Das jetzt auf einen Nenner zu bringen, ist ja ganz besonders schwierig.
Also ich glaube, was Osteuropa angeht, sieht man das jetzt mittlerweile viel pragmatischer als noch vor einem halben Jahr. Also diese Zeitsprünge werden immer kürzer, wo man Aha-Effekte erlebt und sich selber korrigiert oder nachschärft. Natürlich sieht man USA diese Achse als sehr wichtig, aber die Frage ist halt, auf wen kann man sich im Ernstfall verlassen? Und was ganz wichtig ist, natürlich, dass Europa innerhalb der NATO auch viel stärker wird, aber auch sonst, dass man halt Beistandsklausel und überhaupt Beistandsversprechen innerhalb von Europa stärkt. Und was passiert, wenn die USA dann innerhalb von NATO ein Veto einlegen oder einfach nicht mitmachen? Und das weiß man in Osteuropa, und das weiß man in Polen sehr wohl. Und auf diesen Fall bereitet man sich gerade vor. Also auch Tusk spricht man auch von dieser Initiative NATO 3.0, dann eben diese Übung, die auch gestern stattgefunden hat, also Szenarien geübt, Logistik geübt, was passieren würde, wen in Brüssel. Also da passiert schon jede Menge, aber trotzdem, die Einigkeit wird erst getestet. Und das steht uns erst bevor, möglicherweise, hoffentlich.
Wie viel Zeit man für so einen Test hat?
Das weiß man eben nicht. Ich persönlich glaube nicht, dass das schon in ein paar Monaten der Fall sein wird, dass tatsächlich die NATO getestet wird. Aber es kann sehr bald der Fall sein. Das Problem besteht eben darin, dass Europa nicht als Europäische Union tatsächlich die Verteidigung wird organisieren können. Die Europäische Union wird sich nicht in eine Verteidigungsallianz verwandeln. Es gibt zwar eine Klausel in den europäischen Verträgen, Artikel 42.7, der sieht vor, dass die EU-Staaten einander beistehen, aber das ist eben nicht vergleichbar mit Artikel 5 der NATO. Am Ende wird es europäisch organisiert werden müssen innerhalb einer NATO, in der die USA immer weniger eine Rolle spielen und im Extremfall gar keine Rolle mehr spielen. Man muss sich zumindest auf dieses Extremszenario vorbereiten. Und ich glaube, wenn wir sagen, es kommt auf Europa an, muss man auch sagen, in Europa kommt es auf Deutschland ganz stark an. Das Absolut. Ist, glaube ich, auch etwas, was in Osteuropa so gesehen wird. Und da gibt es ja nicht nur schlechte Nachrichten. Also wenn man sich anschaut, wie sehr sich in Deutschland auch das Bewusstsein verändert hat, wie sich die Verteidigungsausgaben erhöhen, wenn der Bundeskanzler davon spricht, dass die Bundeswehr zur größten konventionellen Armee in Europa werden soll, dann, wenn wir mal ein paar Jahre zurückdenken, sind das ja unerhörte Aussagen. Natürlich muss da noch viel passieren. Wir sehen es eben bei den Schwierigkeiten, was den Aufwuchs bei den Wehrdienstleistern angeht. Aber das ist, glaube ich, etwas, was Hoffnung macht, dass zumindest Deutschland als in dieser Frage wichtigster europäischer Staat sich verändert hat.
Das wird auch gesehen im Osten. Also noch vor ein, zwei Jahren, also noch zur Regierung Scholz, hat man da viel nüchternen Blick drauf gehabt und nicht geglaubt, dass Deutschland sich so schnell so viel bewegt, trotz vieler Versprechen und Bekundungen. Jetzt hat sich das deutlich verbessert und man sieht wirklich, wie viel Geld reinfließt und wie schnell Deutschland da aufholt und wie ernst man das nimmt. Also dieses Bewusstsein von diesem Belächeln, wie falsch man gelegen hat in Berlin, zu heute Anerkennung dessen, was man investiert, ist definitiv passiert.
Es wird auch in Frankreich wahrgenommen, natürlich, aber manchmal auch mit mulmigen Gefühlen, entweder on oder off the record sozusagen, weil natürlich Deutschland mit der größten konventionellen Armee Europas, da stützen einige zu Recht. Und das bewegt, das ändert natürlich das Gleichgewicht, das es traditionell gab, wo Frankreich militärisch eine größere Rolle spielte, quantitativ, aber auch, weil in Sachen Außeninterventionen, weil wir natürlich über eine ganz andere Tradition verfügen und mehr Erfahrung. Was Europa angeht, ja, die Frage ist, kann es eine funktionierende Verteidigungsunion innerhalb der EU sein oder, und wahrscheinlich ist es eher die Richtung, gibt es flexiblere Allianzen? Man sieht auch, dass schon Länder unabhängig von der NATO untereinander sprechen über verschiedene Themen. Man sieht auch zwischen Frankreich und Großbritannien, zwischen Frankreich und Großbritannien, also welche Annäherungen es gegeben hat. Das betrifft das Thema Atom, aber nicht nur. Das heißt auch ein Staat, das nicht Mitglied der Europäischen Union, aber natürlich in Sachen Verteidigung eine große Rolle spielt.
Wie schizophren aber die Amerikaner sich dazu verhalten, das sieht man auch. Erst saßen wir alle auf der Münchner Sicherheitskonferenz und mussten uns anhören, wie Eldridge Colby, der Chefberater von Pete Hegseth, Schulnoten verteilt, wo wir quasi mit einer 1+ rausgegangen sind, also wir Deutschen. Und dass wir aber jetzt diese Reaktion sehen, also dass dass einerseits, und das sind dann vielleicht auch doch nochmal historische Muskeln der Amerikaner, wenn wir an Madeleine Albright denken, die natürlich irgendwie im Balkankrieg, sie wollten mehr europäisches Engagement, aber dann quasi auf den Terms der Amerikaner. Und jetzt sehen wir auch, wir kriegen tolle Schulnoten dafür, dass wir uns so anstrengen und Artilleriemunition jetzt produzieren als Europäische Union, wie wir das vorher noch nie gesehen haben, mehr als die Amerikaner, tatsächlich alles wunderbar. Aber wenn wir da nicht spuren, so wie die Amerikaner das gerne hätten, dann gehen diese komischen Rachespielchen los. Also so richtig wollen uns die Amerikaner aber dann doch nicht loslassen als Europäer und tatsächlich diese Souveränität entwickeln lassen oder die Koalition der Willigen oder wie auch immer der europäische Teil der NATO geartet werden sein wird. Denn wenn es kurz auf knapp kommt und wenn er noch was zu entscheiden hat, dann entlässt er im ersten Moment den NATO, ne, den NATO-Chef im Pentagon, der wurde dann vor ein paar Wochen schon geschasst. Und dann trifft er tatsächlich die eigenen Entscheidungen. Also wir sehen eine Regierungsmannschaft um Trump, aber Trump selber, der es gerne im besten Fall auf zwei Wegen hätten. Weiter einmischen, weiter sagen, wer der Herr im Haus ist und trotzdem die Europäer ständig drangsalieren.
Ich glaube, also ein Aspekt, den würde ich gerne noch mal tatsächlich betonen, was Pascal gerade gesagt hat, man schaut schon auf die Deutsche, auf den Zuwachs und wie ernst Deutschland das Militärische nimmt und die Verteidigung nimmt, schon auch eben, das verknüpft man schon sehr schnell auch mit der Innenpolitik in Deutschland. Und da ist auch eine Sorge, von der man noch nicht so viel offen spricht, aber auch Sikorski hat das schon mal ausgedrückt, dass man ist
polnischer Außenminister,
also man sei halt beeindruckt und wirklich erkennt das an, solange halt eine demokratische.
Aber das ist interessant, weil das findet eigentlich in allen europäischen, großen europäischen Staaten gerade statt. Wir zum Beispiel haben ja die Diskussion, könnten wir uns bei der nuklearen Abschreckung ein bisschen auf Frankreich verlassen, können wir da mehr machen. Und da kommt auch eher im Hintergrund, das wird nicht laut gesagt, die Frage, naja gut, aber was bringt uns das, wenn in Frankreich die Rechten an die Macht kommen, dann ist es damit nämlich vorbei. Also all diese innenpolitischen Probleme, die wir ja eigentlich in allen EU-Staaten haben, die reflektieren natürlich dann wieder auf die Fragen, kann man militärisch sich aufeinander verlassen? Und das zeigt natürlich, in was für einer wackeligen Situation wir gerade sind.
Das klingt ja wie eine Sicherheitspolitik auf Abruf hier in Europa, je nachdem, wann die nächsten Wahlen sind. Ich würde gerne, bevor wir auf die Fahrbahn in Sachen Handelskonflikte einbiegen, auf eine Handelsroute noch schauen, die ganz wichtig ist, die Straße von Hormuz. In dieser Woche hat in Kiel ein Schiff abgelegt, ein Minensucher, in Deutschland fast ein Unique Selling Point, also ein Alleinstellungsmerkmal hat, im militärischen Bereich, die sich schon mal herantasten jetzt an die Straße von Hormuz. Sie haben noch kein Mandat. Dieses Zeichen, dieses ist ein einziges Schiff, ist das eine Möglichkeit, die Wogen zwischen Deutschland und den USA, nicht nur im Persischen Golf, sondern auch zwischen politisch zu glätten?
Das ist sicher ein Versuch, das zu tun. Wenn wir uns das Handeln und Denken des amerikanischen Präsidenten anschauen, sollten wir nicht zu optimistisch sein, dass so ein einzelnes Signal tatsächlich etwas bewirkt, wie das bei ihm und offen gestanden in seinem Kopf ankommt, ist immer unwägbar. Das ist sicher die Absicht. Das Signal ist ganz klar. Sollte es zu einer belastbaren Waffenstillstandsvereinbarung, einem Frieden kommen, dann sind wir bereit, die Straße von Hormuz mitzusichern. Ich glaube, das ist wirklich ernst gemeint, dass das die Bedingung ist. Ich glaube, es wird nicht zu einem Einsatz der Bundeswehr unter irgendwelchen anderen Umständen kommen. Das ist innenpolitisch, rechtlich in Deutschland auch gar nicht durchsetzbar. Aber das Signal, dass wir schon mal einen Minensucher zumindest ins Mittelmeer schicken, also näher ans Krisengebiet schicken und in der Lage sind, dann schnell zu reagieren, das ist sicher an Washington gerichtet. Welche Wirkungen es da wirklich entfalten kann, da bin ich so ein bisschen skeptisch.
Der Verteidigungsminister der USA oder Kriegsminister, wie er sich jetzt gerne nennt, hat heute gesagt, ja, also mit dem Manöver, dass wir jetzt tatsächlich dafür gesorgt haben, dass einige Schiffe die Straße verlassen haben können über Nacht, also mit dieser Öffnung, der temporären Öffnung, der erzwungenen temporären Öffnung, wo sich natürlich über die Deutungshoheit die Iraner und die Amerikaner weiter streiten, aber dass faktisch Tanker durchgekommen sind, da sagt dann der Kriegsminister, ja, wir bereiten vor, damit dann im besten Fall, und er fing an mit den Südkoreanern, den Japanern, aber dann auch die Europäer nachholen können, was wir schon vorbereitet haben. Aber nochmal, das ist eine Perzeption und eine Verdrehung der Tatsachen, denn den Krieg, den haben ja auch die Amerikaner angefangen. Also jetzt dieses trippelschrittige Erwarten weiterhin auszuspielen, das ist doch...
Weil wir anfangs über den Bundeskanzler und seine Äußerungen in der Schule gesprochen haben. Das muss man natürlich auch sehen. vielleicht sogar ein bisschen Verständnis haben. Ich glaube, der Frust in Europa über Trump und über dieses wirklich erratische Handeln, die Welt ohne Not in eine solche Krise zu stürzen, das liegt wirklich tief. Also anders kann man dann, glaube ich, nicht erklären, dass ein Politiker wie Friedrich Merz sich so äußert. Er hat sich ja an diese Kritik auch, an diese immer schärfer werdende Kritik auch herangetastet. Und er ist ja auch nicht der Einzige in Europa, der gerade Ärger mit Trump hat. Eigentlich haben alle gerade Ärger mit Trump. Und das liegt eben daran, dass er dadurch, dass er sich nicht hat beraten lassen, ein Problem, das absehbar war, nicht sehen wollte, eben nicht zuletzt die Europäer in Riesenschwierigkeiten gebracht hat.
Einen Partner wie Trump zu haben, das heißt vor allen Dingen auf Sicht zu fahren politisch, das gilt für verschiedene Politikfelder. Wenn wir mal auf die weitere Drohung des US-Präsidenten mit den Zollerhöhungen sehen, das trifft in erster Linie die deutsche Automobilindustrie, 25%, aber gilt natürlich dann auch für andere europäische Staaten. Sind wir eigentlich in Europa, auf der EU-Ebene vor allen Dingen, ausreichend auf solche Hakenschläge des US-Präsidenten vorbereitet? Mal gibt danach, mal legt danach. Es gibt ja ein Rahmenabkommen, noch nicht in Kraft getreten, das er damit jetzt quasi unterlaufen hat in Sachen Handelsbeziehungen und Zölle. Ist Europa da schon resilient genug?
Es gibt natürlich Möglichkeiten für die EU. Die Frage ist, ob man sie anwenden will, kann, darf. Man sieht also auch die Spaltung zwischen einem Macron, der eher resoluter den USA gegenüber auftritt, und Merz, der immer auf Appeasement war und der sich bemüht hat, doch die USA nicht zu weiter und Trump nicht weiter zu verärgern. Es gibt diese Folterinstrumente, diese Gegenmaßnahmen, über die die EU verfügt. Das Problem ist, gibt es dafür auch eine Mehrheit, um sie anzuwenden. Das könnten Gegenmaßnahmen einfach sein. Also ja, neue Zölle, neue Tarife auch umgekehrt für die US-Produkte. Aber man kann das natürlich noch um einiges verschärfen, indem man zum Beispiel die großen US-Player in den sozialen Medien etc., in der digitalen Welt, die natürlich überall, aber auch in Europa, das ist ein Riesenmarkt für sie, auch wenn man sie härter rannimmt. Das betrifft auch die Möglichkeit für US-Unternehmen, US-Player hier Verträge abzuschließen, zu bekommen bei staatlichen Aufträgen. Das kann man auch eingrenzen. Die Frage ist, riskiert man das? Weil natürlich weiß man nicht, was mehr oder weniger automatisch dann von der US-Seite, vom Weißen Haus dann auf uns zukommen könnte. Die Frage ist, ist die Vorsicht die bessere Waffe, oder versteht ein Trump, jetzt sind wir bei der Psychologie, nur die Sprache der härteren Verhandlung?
Es gibt ja so eine Art Eskalationsstufe auch. Also wir haben ja eigentlich, die Frage ist natürlich, was jetzt Pascal Dipota gesagt hat, was ist dieses Abkommen im Clubhaus eines Golfplatzes in Schottland im letzten August abgemacht zwischen Ursula von der Leyen und Donald Trump? Was ist dieses Abkommen eigentlich noch wert?
Ja, wir sehen im Moment ziemlich wackelig. Will ja nicht deutlicher werden. So ist es. Genau, so ist es.
Gibt es auch auf europäischer Seite natürlich noch was?
Da wollen einige so subkutan auch noch nationale Interessen reinverhandeln, durch die Hintertür.
So ist es, und deshalb hat ja zum Beispiel auch Friedrich Merz gesagt, naja, da hat der amerikanische Präsident einen Punkt, wir müssen europäischerseits auch liefern. Allerdings muss man auch wieder sagen, zwischendurch ist ein bisschen was passiert, Grönland und so weiter. Also es gibt ja auch Gründe, dass sich das verzögert. Ein Punkt ist, glaube ich, wichtig. Leider kann man das eine Thema, also Zölle, nicht vom anderen Thema trennen. Wir haben schon Machtmittel, so ist das nicht. Also die Europäische Union ist eine Wirtschaftsmacht. Aber es wird immer verknüpft sein mit der Frage, können wir selber für unsere Sicherheit sorgen? Und die Vorstellung, dass Trump nicht das als Druckmittel einsetzen würde, auch in den Zollfragen, wäre naiv. Das heißt, wir müssen, denke ich, auf Sicht fahren, austarieren. Schwäche zeigen ist, glaube ich, bei Trump keine gute Idee. Das heißt, man muss schon auch die eigenen Instrumente zeigen, man muss die eigenen Interessen vertreten. Im Kanzleramt ist mal eine Liste aufgestellt worden von Macht Mitteln, die wir hätten. Was brauchen die Amerikaner eigentlich von uns? Rammstein zum Beispiel, da ist es nicht so, dass das nur der Sicherheit Deutschlands dienen würde, dieser große US-Stützpunkt, sondern der ist einfach sehr wichtig für die US-Logistik. Solche Mittel gibt es, aber muss ich immer überlegen, bis zu welchem Grad kann ich sie einsetzen und was riskiere ich?
Wir wissen inzwischen ja aber doch einiges mehr über diesen Donald Trump. Und würde mich tatsächlich freuen, wenn wir uns das mal wenn wir das einmal ganz stark durchdenken. Denn wir hatten eben, wie stark ist Innenpolitik mit Außenpolitik verknüpft. Donald Trump stand vor der größten Niederlage seiner Präsidentschaft, als der oberste Gerichtshof ihm die Zollkapazitäten im ersten Moment weggenommen hat. Jetzt wissen wir, dass Donald Trump auch noch so schöne alte Zollgesetze aus dem zum Teil 18. Jahrhundert hervorkramen kann. Aber das, was er gerade macht, nämlich quasi eine Auflage auf den 10% Basiszoll, den er dann als Folge beschlossen hat, das begründet sich auf eine Zollautorität, die im Juli ausläuft und dann vom Kongress wieder reingegeben werden müsste in den Prozess. Also er spielt auf Zeit. Wir wissen auch, Bloomberg hat es nachgewiesen, schön nachgerechnet, dass der liebe Taco-President Trump always chickens out, also am Schluss, wenn es dann Verhandlungen gibt, wenn er merkt, oh, dann fehlt mir aber der deutsche Maschinenbau für meine vermeintliche Reindustrialisierung, weil das untere zwei Drittel meiner Wirtschaft unter dem Tech-Bereich mir gerade wegklappt, dass das vielleicht ein Problem ist, dass er dann zurücktritt von seinen Androhungen. Auch das wissen wir. Wir wissen inzwischen aber auch, dass er nicht mehr so arg viele Zollautoritäten hat, die aus der exekutiven Perspektive bemüht werden können. Das heißt, wir könnten jetzt in der Tat auch noch mal ein bisschen besser pokern, weil wir alle diese Dinge wissen, weil wir diese Verhaltenstaktiken auch sehen. Und wenn wir eben den Kasten gut sortiert haben, was wir uns sowieso empfehlen würden, dann könnten wir jetzt auch in bestimmten Bereichen besser ausspielen. Gerade verhandeln wir das Rohmaterial- und seltene Erden-Deal zwischen den Europäern und den Amerikanern. Auch dort könnte man besser spielen. Das geht aber nur, wenn wir wissen, wo sind unsere strategischen Schwächen, wo kann man uns wirklich treffen und wo sind unsere Stärken. Dafür brauchen wir tatsächlich noch mehr innereuropäischen Abgleich, um zu gucken und tatsächlich auch, wer sagt ihm wann was. Das ist nämlich auch die Kunst der Diplomatie. Das haben wir bei diesem Ukraine-Treffen gesehen, als ihn die europäischen Staats- und Regierungschefs so schön umrankt haben und jeder hatte ganz klar einen Sprachauftrag. Sowas muss es auch hinter verschlossenen Türen geben. Also, dass wir gar nichts wissen und dass er total unplanbar ist und dass er nicht wahnsinnige Probleme mit seiner Binnenwirtschaft hat, das sehen wir alles und das wissen wir. Und die Statistiken vom März, die New York Times heute veröffentlicht hat, sagt, die USA hat derzeit das größte Handelsdefizit seit Beginn der Präsidentschaft. Also das Versprechen geht nicht auf
für Donald Trump. In dem Zusammenhang ja wahre Kuriositäten. Es soll ja bei der Europäischen Union in Brüssel eine Liste geben, und zwar, wo einflussreiche republikanische Politiker ihren Wahlkreis haben. Das sind aber Wahlkreise, wo vor allen Dingen Mais angebaut wird und Bourbon Whisky gebrannt. Und genau die stehen ja jetzt auf dieser Sanktionsliste mit drauf. Ist das banal? Ist das der Versuch, irgendwie da was zu gewinnen, Zeit zu gewinnen, Donald Trump zu beeindrucken?
Ich glaube, beide Seiten spielen auf Zeit, weil Europa braucht Zeit, um sicherer zu werden. Aber wir brauchen Amerikaner, wir brauchen ihre Waffen, wir brauchen ihre Systeme, ihre Munition. Und der Iran-Krieg hat schon einiges jetzt gerade unter Druck gebracht. Quasi hat uns auch unter Druck gesetzt, weil da sehr viel, was zu uns kommen sollte nach Europa, jetzt halt woanders wandern könnte. Und das ist halt ein Hebel, ich bin bei Ihnen, aber auch gleichzeitig bei Daniel Brüssel, weil am Ende, wenn die Sicherheitslage in Europa sich in diesem Jahr noch weiter verschlechtern sollte, dann haben die Amerikaner mit Sanktionen unsererseits, haben sie einen anderen Hebel und der ist für uns wichtiger.
Das ist genau das, was Sie vorhin ja gesagt haben, diese Verbindung zwischen Handelspolitik und Verteidigungspolitik. Das Schlimmste wäre ja, wir sagen, wir haben ja 20 Milliarden Euro, wollen amerikanische Waffen kaufen, Flugzeuge, Flugabwehrraketen und nö, verkaufen wir gar nicht. Das war jetzt eine ungewöhnlicher Waffenexporthandel, dass man viel Geld nicht einnehmen will, um jemanden zu ärgern. Aber ist das
genau der Hebel? Meine Sorge gilt jetzt ehrlich gesagt einem Ereignis, das relativ bald kommen wird, nämlich dem NATO-Gipfel in Ankara im Sommer. Da wissen wir ja auch noch nicht, kommt Trump überhaupt? Welche Botschaften wird er da aussenden? Also das bleibt immer verbunden und das muss man immer mitdenken. Und wir haben ein Problem. Natürlich muss man das alles machen, das ist auch richtig. Unsere Schwierigkeit ist, wir können eben nicht so den USA gegenübertreten, wie China das kann. Ja? China, da wird einfach von oben entschieden, diesen Kampf, den stehen wir jetzt durch, das halten wir aus, wir zeigen jetzt Stärke. Europa hat es schwerer, Stärke zu zeigen, weil Europa sich erstmal einigen muss intern, weil verschiedene Interessen austariert werden müssen, dann auch noch demokratisch. Das ist immer schwerer, als es von oben zu befehlen, wie es zum Beispiel in China der Fall ist, die ja es zuletzt geschafft haben, sich ganz gut gegen Trump zu wappnen. Das heißt, es ist einfach ein sehr kompliziertes Ding, das austariert werden muss. Und trotzdem glaube ich, dass es schon möglich ist, auch Stärke zu zeigen. All das muss man tun. Man muss auch die Situation in den USA in Betracht ziehen. Es gibt ja auch Zwischenwahlen. Das sieht gar nicht gut aus für Trump. Das heißt, wir sind nicht absolut machtlos. Wir haben es nur ein bisschen schwerer als andere.
Ich würde jetzt gerne aufnehmen, dass es da ganz unterschiedliche Interessen auch in Europa gibt. Da können wir ja speziell auf Ihre beiden Länder auch schauen, auf Polen und Frankreich. Und das sind ja Länder, die auch sehr starke Agrarindustrie oder einen sehr starken Agrarsektor haben. Die Amerikaner wollen sehr gerne Agrarprodukte in die Europäische Union exportieren. Wie wird denn das in Polen, in Frankreich gesehen, diese Handelskonflikte?
Also in Polen ist man ganz klar gegen, also man schützt den eigenen Markt. Also sind auch gegen Mercosur gewesen und also da ist Polen und Frankreich sind da Hand in Hand sozusagen. Also das die sind in dieser Hinsicht.
Es geht ja darum, was bedeutet das wiederum für die europäische Einigkeit in dieser Frage?
Ja, also man, natürlich in Sachen Landwirtschaft sind wir beide, Polen und Frankreich, zwei Länder, wo die Landwirtschaft noch eine größere Bedeutung hat. In Sachen Export, also spielt für uns die Automobilindustrie zum Beispiel wie in Deutschland nicht die große Rolle, aber natürlich die Agrarprodukte und einige noch andere Getränke, Luxusprodukte nebenbei. Und Frankreich tut sich sehr stark, das ist ein starkes Lobby, auch mit politischen Vertretern, die sich stark dafür machen, um diese Landwirtschaft, die Interessen dieser Landwirtschaft zu verteidigen, innenpolitisch auf EU-Ebene, Stichwort also Rolle der Agrarsubventionen im Rahmen des ganzen EU-Budgets, wo wir gerade über die nächsten Jahre neu verhandeln. Und man sieht auch, wie das Mercosur-Abkommen mit Südamerika war auch ein gutes Beispiel dafür, weil in Frankreich gab es die ganz großen Befürchtungen vor diesem Abkommen und was es bedeuten könnte für die hiesige Landwirtschaft. Das ist auch eine Debatte, unabhängig von der Haltung zum Handel, die anders hier ist in Deutschland. Das ist eine Debatte, die man hierzulande wesentlich weniger gehabt hat.
Und was Polen angeht, Sicherheit schlägt alles. Also man würde trauern, wenn man jetzt den landwirtschaftlichen Markt noch mal mit mehr Playern aufteilen müsste. Aber Sicherheit schlägt da wirklich alles. Das ist,
ja. Jetzt ist es ja auch noch, es ist hier vorhin auch schon angeklungen, die Möglichkeit, man könnte ja den USA in bei einem weiter eskalierenden Konflikt auch ans Leder gehen in Sachen Big Tech. Das heißt also Dienstleistungen im Bereich Internet, soziale Netzwerke, überhaupt den ganzen IT-Bereich, da sind die Amerikaner ja sowieso auf dem Kriegspfad. Sie wollen hier keine Steuern bezahlen und sie finden diese Regulierung auch anti-amerikanisch. Es gibt ja in Europa, im Europäischen Parlament, eine ganze Reihe von einflussreichen Politikerinnen und Politikern, die sagen, da setzen wir jetzt an. Kann Europa da wirklich ernst machen oder ist das sozusagen die rote Linie, die dann überschritten
wird? Nein, Europa hat da viele Möglichkeiten, aber ich glaube tatsächlich, und das sehen wir ja, was ist die grundsätzliche Strategie dieser Trump-Regierung, die Chinesen im Übrigen auf eine ähnliche Art und Weise machen, ist aber die Instrumentalisierung aller Abhängigkeiten. Das heißt, wie so oft in der Diplomatie kommt es auf die Sequenzierung an, also erstmal das generelle Wissen über die eigenen Stärken und Schwächen, aber auch wann spielt man welche Karten, weil das, was Trump sieht, ist, er sagt, nee, alle diese Dinge hängen miteinander zusammen. Also selbst als wir dann das Handelsabkommen hatten, kam dann gleich wieder hinterher, aber im technologischen Bereich, da haken wir nach. Das heißt, wir wissen, da gilt es jetzt regulatorisch so, den Kasten frei zu halten, also sich tatsächlich an die Auflagen halten, die wir schon festgelegt haben regulatorisch. Also der Single Markets Act oder der Digital Markets Act und der DSA, also wirklich die Regulatorien durchzusetzen, weil hier geht es ja auch noch um größere Fragen. Hier geht es um Ordnungsfragen nach einer Trump-Regierung. Hier geht es darum, wie will sich Europa in einer neuen Allianz, meinetwegen der Mittelmächte von dem kanadischen Premier Carney, behaupten. Also wofür steht Europa noch im Sinne einer internationalen Rechtsordnung? Das schwingt ja auch mit. Das heißt, zu sehen, was es da für regulatorische Assets gibt und wie man dort die Welt weiter formen kann. Wenn man die Cyberstrategie der Amerikaner daneben legt, dann kommt das Verb, was am meisten vorkommt, ist unleash. Also ne, eine Bemächtigung von der Leine lassen, die Kapazität der Amerikaner. Also dass da ganz viel Druck kommen wird, ist klar, aber dass man das eben zusammenlegen muss mit zum Beispiel mit Verhandlungen um Agrar- und Marktzugänge. Die amerikanische Agrarwirtschaft, die darbt so sehr wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr, weil in der Kombination der Abschaffung einer Entwicklungshilfebehörde, wofür der ganze Agrarsektor stabiles Saatgut hergestellt hat und dafür Forschung bereitet hat in den Inlandsuniversitäten, dann nehmen sie ihnen auch noch die Sojabohnen weg, weil sie mit den Chinesen keinen Deal haben. Dann geben sie den Argentiniern Geld, also ne, machen sie einen Schuldenerlass und sie geben ihnen Geldgeschenke vor einer Wahl, um eine Wahl zu beeinflussen. Und die Argentinier fangen an, Sojabohnen nach China zu verkaufen. Das war für die Kombination des Finanzministers Scott Bessens und für die Landwirtschaftsministerin ein Albtraum, weil jetzt müssen amerikanische Farmer subventioniert werden wie nie zuvor. Mhm. Das heißt, hier fliegen tatsächlich große Sektoren der amerikanischen Wirtschaft auseinander. Es rächt sich in allen Umfragewerten. Und das sind alle Stellschrauben und Schwachstellen, die wir als Europäer jetzt gemeinschaftlich erkennen müssten, um sich dort in diese Kerben reinzulehnen und entweder Angebote zu machen oder Zuckerbrot und Peitsche auch mal die Peitsche rauszuholen. Dazu gehört auch der Text.
Herr Professor, die Europäer haben mindestens zwei Dates mit Donald Trump, wenn er denn kommt. Einmal den G7-Gipfel in Evian in Frankreich im Juni. Und dann eben den NATO-Gipfel in Ankara im Juli. Wie sollen Sie sich denn jetzt da aufstellen im Umgang mit Trump? Sollen Sie Gegenzölle vorbereiten? Sollen Sie sich militärisch noch stärker, noch mehr Geld in die Hand nehmen? Und dann aber auch gleichzeitig das Gespräch mit Trump suchen. Was ist da jetzt wichtig? Muss man von allem etwas machen?
Ich glaube, alles ist richtig. Ich glaube, sie müssen auf jeden Fall Gegenzölle vorbereiten. Man muss auf jeden Fall die Instrumente zeigen. Man muss zeigen, dass man bereit ist, Druck auszuüben. Die Idee zum Beispiel, Mais einzusetzen und genau dort anzusetzen, wo die Wähler von Trump sind, die ist nicht ganz neu. Das hat es schon zur ersten Amtszeit von Trump gegeben. Und das muss man auch machen. Man muss schon Druck ausüben. Andererseits zeigen, dass man militärische Verantwortung übernimmt. Noch mehr Geld in die Hand nehmen, halte ich für schwierig. Also ich glaube, da ist man mit diesem 5%-Ziel schon sehr weit gegangen. Aber man muss eben zeigen, dass man es ernst meint und gleichzeitig mit Trump im Gespräch bleiben. Was mir ein bisschen Hoffnung bereitet, ist, dass tatsächlich in ganz Europa mittlerweile ist eigentlich jetzt keine echten Freunde von Trump mehr gibt. Also es ist sozusagen, selbst Giorgia Meloni hat erlebt, nachdem er den Papst beleidigt hat, dass er sich distanzieren muss. Also ich glaube, es gibt eine große Einigkeit in Europa, dass man sich gegen Trump auch wehren muss und dass man da einfach zusammenhalten muss. Das kann einem so ein bisschen Hoffnung geben.
Die Frage ist, ob das den Europäern dann auch gelingt. Ich habe die Frage ja in der Sendung schon mal gestellt. Oder sind wir da einfach zu unterschiedlich in unseren Interessen?
Ich glaube, in so einer Krisensituation, wie wir sie haben, weiß jedes Land und jede Spitze eines Landes, unabhängig von der politischen Richtung, dass es jetzt um alles geht.
Und die Schmerzgrenze quasi erreicht ist, jetzt im Umgang auch mit Trump, dass er sagt, also da müssen wir jetzt nationale Interessen zurückstellen.
Ja, definitiv. Also ich glaube, man muss, also erstens wird es vielleicht einfacher sein, weil es vielleicht weniger Europäer, wie gesagt wurde, die super pro Trump sind.
Orban ist weg.
Ja. Orban ist weg. Orban ist weg. Und dann gibt es in der Tat, also man dreht an Drehschrauben, man weiß, dass alles zusammenhängt und das ist ein subtiles Instrumentarium mit unterschiedlichen Interessen. Hoffentlich dann kommt man ein bisschen zusammen. Vielleicht muss man, wird es vielleicht ein Geben und Nehmen geben, damit man nicht konfrontativ zu stark auf die USA zugeht. Das ist aber wie ein Schachspiel unheimlich kompliziert.
Geben und nehmen ist da jetzt ein gutes Stichwort. Zumindest für heute am Ende dieses Themas sind, bedanke mich bei Rosalia Romanitz, bei Katrin Klüber-Eschbruck, Daniel Brössler und Pascal Thibault. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde ein Jahr schwarz-rot. Wann wird geliefert?
Morgen ist tatsächlich der erste Geburtstag der Koalition in Berlin. Aktuell ist bei Phoenix der Tag mit Konstanze Abratzky darin, die Bilanzen der Bundestagsfraktionen heute zu einem Jahr zum ersten Geburtstag von Schwarz-Rot. Bleiben Sie bei uns.